Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Der Kaffee ist angesetzt. Es ist Samstag 14.04 Uhr. Und hier ist wieder euer Kaffeekränzchen zum Hören, Folge 192 von Distanz und Gloria. Es melden sich der Herr Polos und der Herr Stett, bei dem die Kaffeemaschine heimlich zischt. Herzlich willkommen, Herr Stett, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich hoffe sehr, dass man das jetzt auch hört, weil sonst ist jetzt hier irritierend lange still.
Ich bin mir sicher, dass man es zumindest ganz leicht im Hintergrund hört. Also es ist tatsächlich so, dass der Kaffee bereit ist. Es ist mir gerade aus Versehen passiert, dass genau jetzt diese Maschine so gluckert. Ja. Zeitmanagement ist ja eigentlich was von Piloten erwartet wird. Das besitze ich. Nämlich genau, dass es röchelt, wenn gerade das losgeht. Ich habe mir gedacht, es ist irgendwie ganz nett und Herr Polos offenbar auch, wenn damit eine Podcast-Folge beginnt, weil für viele ist das ja so ein extrem beruhigendes Geräusch. Bestimmt stehen jetzt manche auf und machen sich einen Kaffee.
Ja, das, ich kann es förmlich riechen.
Ja, genau. Und mir geht's im Grunde, du hast mich gefragt, wie es mir geht, ne?
Wie die anderen 191 Folgen zuvor auch, ja. Ich frag dich das
jede Mal. Ja, genau. Also ich bin müder, als ich aussehe.
Noch müder.
Ja. sagen wir mal, das ist nicht, es ist ein müde, was durchaus Gründe hat. Also ich habe nicht sehr gut geschlafen die letzten Nächte oder halt zu kurz. Ne? Das passiert halt manchmal. Und es hat aber diesmal auch einen Grund, weil es geht einem Familienmitglied der Familie meiner Frau nicht sehr gut, regelrecht schlecht. Und sieht auch nicht danach aus, als würde es besser werden. Ist allerdings jetzt auch nichts Überraschendes. Ja, irgendwann kam, ist klar, dass es irgendwann kommen würde. Aber es beschäftigt einen natürlich doch sehr. Vor allem, wenn es doch so eine enge Familie ist, dann ist das natürlich, ja. Also wir haben viel darüber geredet. Es ist ja in letzter Zeit in unser beider Leben, also auch in deinem, ne, haben wir öfter Nachrichten erhalten, die wir nicht erwartet haben. Ja, wo es dann plötzlich vorbei war. Und wir haben diskutiert, was ist besser, wenn man jetzt weiß, es wird nicht mehr besser und irgendwann wartet man bloß noch auf die Nachricht, dass es dann mehr oder weniger eine Erlösung gibt oder eher ins kalte Wasser geschmissen werden, das einfach zu erfahren. Es ist beides scheiße. Zu dem Schluss sind wir gekommen. Also es ist ähnlich kacke beides. Ja, das eine ist halt dieser Schock, das andere ist diese Zeit davor, die man halt hat. Ja, also jedenfalls, das beschäftigt einen, aber es ist so, dass man, also dadurch, dass es jetzt nicht komplett unerwartet ist, ist es so, dass man ganz gut damit leben kann, so geht es uns zumindest. Also wir kommen zurecht, weil es auch sehr, sehr schönes Wetter ist, das hilft natürlich enorm. Wir haben zwei wunderbare Kinder, die total niedlich sind und das hilft auch. Und einen unwahrscheinlich tollen Freundeskreis. Zum Beispiel nehme ich mit einem dieser Freunde regelmäßig eine Podcast-Folge auf und heute am Samstag 14 Uhr zum Beispiel auch. Oh. Habe ich mich sehr drauf gefreut.
Das stimmt. Wird ja rot. Nur gut, dass wir ohne Video aufnehmen. Nee, ich verstehe das total. Mir fällt gerade eine Situation ein, wo ich mir vorstellen könnte, dass es leichter ist, damit umzugehen, aber auch dann nur, wenn man quasi sich darauf vorbereiten konnte. Das ist, wenn sozusagen eine Quälerei da davor irgendwie ist. Also wenn man weiß, der Person geht es nicht gut und die spürt das auch komplett, dann ist das irgendwie das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, dass es dann ein bisschen leichter ist, solche Leute gehen zu lassen. Weil du dann einfach weißt, die müssen sich nicht mehr quälen. Aber ansonsten, wie du es schon richtig gesagt hast, ist das immer eine Scheißsituation. Und es tut mir auch sehr leid, das zu hören. Ich glaube aber, dass das immer die Chance ist, als Familie noch enger zusammenzurücken. Also so furchtbar das ist, dass solche Dinge natürlich passieren. Und gerade wenn es sich sozusagen abzeichnet, dann ist das immer natürlich auch eine Sache, die zumindest die Möglichkeit birgt, dass man eben in der Familie noch mal ein bisschen enger zusammenrückt. Ich kenne das ja aus eigener Erfahrung.
Das wird auch passieren so. Das wird auch passieren so, da bin ich mir sicher, dass das die Familie zusammenbringt. Du kennst das aus eigener Erfahrung auch?
Naja, es gab da so ein paar Sachen in den letzten, naja, es ist jetzt nicht in unmittelbar den letzten zwei Jahren gewesen, aber so davor, wo es in der engeren Familie so ein bisschen Schwierigkeiten auch kurzfristiger Art gab, was so Krankheit und sowas angeht. Und das hat auch das Potenzial, dass man gemeinsam als Familie da irgendwie auch Kraft schöpft, so schwierig die Situationen oft sind. Ja, also ich wünsche euch natürlich nur das Beste, wenn irgendwas ist. Darfst du mich natürlich auch jederzeit außerhalb des Podcasts erreichen, nicht wahr? Und ansonsten, außer den beiden wunderbaren Kindern, habe ich ja eigentlich damit gerechnet, dass du jetzt noch euer süßes, kleines, neues Lamm mit in den Podcast wirfst, quasi.
Ja, das habe ich tatsächlich auch erwartet. Das kommt auch noch. Achtung, jetzt wird mir Kaffee eingeschenkt. Dankeschön. Eigentlich wollte ich sogar sagen, dass man sich selber Kaffee nehmen darf. Aber dass man natürlich das dann gleich voller Liebe so versteht, dass ich gerne Kaffee haben möchte, das ist natürlich etwas, das kannst du nur nach sehr, sehr vielen Jahren gemeinsamen Streitens herausfinden.
Jawohl.
Genau, also ich habe gerade, man hat es auch gehört, das ist extra in einer Nähe zu dem Mikrofon geschehen,
ja.
Dass quasi das, was wir vorher gehört haben, noch in alles andere untermalt.
Das wird jetzt so langsam, ja. Das driftet jetzt so langsam in die ASMR-Richtung ab, Herr Stett.
Ah, das gefällt deshalb, mir auch, muss ich sagen.
Deshalb aber nochmal die Frage, was ist denn das für ein Lamm? Warum habt ihr euch für ein schwarzes Schaf entschieden? Und was ist denn da los?
Ja, das ist ja so, wenn man Eltern fragt, warum habt ihr euch denn für einen Jungen entschieden?
Ja, okay, es ist also gevatter Zufall mit im Spiel gewesen.
Genau, also nicht ganz. Der Bock ist schwarz, ja. Und irgendwie war das scheinbar dominant vererbt, weil die Mutter ist eigentlich braun und von den anderen Schafen sind die auch nicht alle komplett schwarz. Aber die Lämmer sind alle schwarz. Spannend. Das heißt, scheinbar wird das zumindest irgendwie auf eine Art und Weise dominant vererbt. Leute, die es wissen, wissen das, ob das wirklich so ist oder ob ich jetzt hier quasi eine nicht repräsentative Studie zu Hause durchgeführt habe.
Ich würde mal sagen, die Gesetze der Logik würden mir jetzt sagen, dass laut Herrn Mendel wahrscheinlich die dunkleren Farben eher dominant sind als rezessiv.
Ja, ja. Das ist sehr gut möglich. Ich finde das unwahrscheinlich niedlich, was da abgeht. Gestern sind die geboren, ja. Ich war unterwegs, gerade in der Luft sogar, als sie geboren wurden.
Bist du direkt in die Luft gegangen?
Ja, genau, nee, vorher schon. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, jetzt ist er weg, jetzt können wir.
Feuerfrei.
Also es ist auch eine richtig tolle Mama und es ist so, dass die Mütter, diese Schafsmütter, wenn die Lämmer gerade frisch geboren sind oder überhaupt, wenn die noch ganz klein sind, dann gluckern die so. Die machen nicht mehr, sondern die machen so ein Gluckern. Nee, nicht so. Das ist eher, wenn man, wie kann man das mit der Stimme so... Also wirklich so ein Kehlkopfgluckern ist das. Ist total niedlich.
In dem Zusammenhang, ich war mal wieder im zoologischen Garten unterwegs und da sind wir so auf verschiedene Fragen gestoßen. Er stellt, wie machen Giraffen zum Beispiel?
Das klingt ganz komisch. Das klingt ganz komisch. Ich habe das Geräusch schon mal gehört. Es klingt also wirklich wie, als würde ein Tier sterben, glaube ich. Ne? Also hast du es rausgefunden?
Nee, tatsächlich nicht.
Nee.
Ich habe nur heute live mitbekommen beim Elefantenbaden, dass Elefanten, ich weiß nicht, ob das ein Zeichen von Ungeduld war, ihren Rüssel auf den Boden hauen und das klingt wirklich, wie wenn du so ein Plasterrohr fallen lässt. Das ist immer so ein Baum, Baum. Das ist wirklich ein äußerst witziges Geräusch. War mir auch nicht klar, dass Elefanten das können und machen. Haben also das Elefantenbaden beobachtet. Aber nochmal zurück zu den Giraffen. Ist dir mal aufgefallen, dass Giraffen total komische Knie haben? Und dann ist uns aufgefallen, als wir das ein bisschen länger beobachtet haben, dass das bei ganz vielen, ich vermute, Fluchttieren so ist, dass nämlich die Knie der vorderen Beine nach vorne zeigen und die Knie der hinteren Beine, die gehen nach hinten.
Ja, das ist interessant, weil das, was wir da als Knie sehen, ist bei solchen Tieren, bei Huftieren, nicht das Knie. Das ist die Ferse hinten, aber bei den Hinterbeinen. Ja, das also, ist das Verrückte.
Aber selbst bei Giraffen?
Ja, ja, das sind ja auch Huftiere, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
es sah zumindest so aus.
Jetzt, ja, also weiß jetzt nicht, wie viele Hufe die haben.
4.
Aber klauen haben die, glaube ich, nicht. Ja. Also es gibt ja auch ein paar Hufer, ne? Und Klauentiere und Huftiere. Pferde sind Huftiere zum Beispiel, haben einen Huf.
Und Klauentiere können sich ganz besonders gut Witze merken. Die sind sehr lustig.
Oder sie sind halt sehr diebisch unterwegs.
Aua.
Ja, das wird bei uns auch nicht besser heute.
Nee, das, man merkt's. Aber es ist wirklich lustig, weil wir haben nur mal angefangen, uns auf so Verhältnisse bei Tieren zu konzentrieren. Und ich hab festgestellt, dafür, dass ein Zebra ja im Grunde ein schief lackiertes Pferd ist, haben die extrem große Ohren. Ich würde sagen, auf jeden Fall größer als normale Pferde.
Ja, also Esel haben auch sehr viel größere Ohren als normale Pferde. Es ist ja auch zu berücksichtigen, dass Zebras keine Pferde sind. Es ist ja oft auch interessant, dass wir zum Beispiel mit einem Salat genetisch eine extrem hohe Ähnlichkeit haben, wenn man quasi die DNA, wenn man die DNA vergleicht, ja. Und ich glaube, dass ein Zebra im Vergleich zu anderen Tieren, ich habe das neulich erst in einem Buch gelesen, tatsächlich einem Buch, ja, in einem echten Buch,
mit Buchstaben,
dass ein Zebra mit einem normalen Pferd weniger DNA-Gleichheit hat, also Identität, als mit irgendeiner anderen Tierrasse. Das habe ich allerdings vergessen, welche das war. Und das ist verrückt, dass es ja wirklich unterschiedliche Rassen sind. Die sehen sich sehr ähnlich, aber das Gehirn, also sie sind sehr unterschiedlich genetisch. Ja, und da gehört das mit den Ohren wahrscheinlich dazu. Es kann natürlich auch sein, dass ein besonders langohriges Exemplar in diesem Zoo herumlief und ihr zu der Erkenntnis gekommen seid, aha, Zebras haben lange Ohren. Oder wie wenn jemand zum Beispiel mich als Exemplar der menschlichen Rasse sehen würde, würde das wahrscheinlich auch zu Erschrecken führen.
Ich denke, die Aliens haben schon mehrfach wieder abgedreht, weil sie dich gesehen haben, Herr Stett.
Wahrscheinlich.
Gottes Willen, wenn die alle so sind, nee, dann lieber Mars.
Ja nur Elon und Jeff unterwegs.
Genau. Wir haben da eine ganze Herde gesehen. Aber genauso ist es halt auch bei Elefanten irgendwie. Also für die Riesigkeit dieser Tiere sind die Ohren, also gerade, ich weiß gar nicht, ob es der afrikanische oder asiatische ist, einer von beiden hat große Ohren und der andere kleinere Ohren, sind die wirklich winzig.
Ja, also es gibt ja welche mit Riesenohren, weil die ja auch benutzen, um konvektiv Wärme abzuführen. Ergo als Wedel. Ja?
Als Wedel, ja.
So ja, gut. Genau. Ja, ach so, ja, nee, ich wollte noch was anderes erzählen, das erzähle ich später, wir sind ja gerade bei den Tieren.
Ich meine, der asiatische Elefant hat die kleinen Ohren, ist der kleine
Ohren. Würde Sinn ergeben, weil wenn diese großen in Afrika, weißt du,
in dem Zusammenhang,
vielleicht noch ein bisschen wärmer.
Herr Stett, drei Dinge, ja, drei Tiere, die du richtig weird findest.
Verrückt, also
bekloppt. Ja, also komisch.
Es gibt so diese, ich weiß leider nicht, wie die heißen, also die Tiere, die ich komisch finde, die... da kenne ich die Namen nicht. Es gibt so irgendwelche so Erdmännchenartige, die immer auf Koffein sind, gefühlt. Weißt du? Die gibt es im Dresdner Zoo und wenn man da zur einen Seite reinkommt, das sind Energieverbrennungsmaschinen.
Ja.
Weißt du, die fressen wahrscheinlich was, ruhen sich kurz aus und sind die 10 Minuten am Energieverballern. Also es ist wirklich, die leben in einer anderen Zeitform.
War bei den, Erdmännchen heute auch.
5 Minuten Ruhe.
War bei den Erdmännchen heute auch.
Wahrscheinlich sind es Erdmännchen. Ja. Ja. Oder irgendwie, nee, das sind keine Erdmännchen. Die sind so klein Eichhörnchengröße ungefähr. Mhm. Ja, so rumzappeln. Also das finde ich verrückt. Dann finde ich
Vielleicht meinst du Erdhörnchen. Die gibt es ja auch.
Ja, das könnte sein. Erdhörnchen, ja. Und dann gibt es also sämtliche Echsen. Sind mir irgendwie suspekt. Ich verstehe das nicht, was da abgeht. Also die kommen aus einem Ei. Das Ei ist, weißt du, normal groß, vielleicht ein bisschen größer als normal. Dann werden die Tonnen schwer. Ja. Legen aber Eier und können ihre Körpertemperatur so dermaßen runterfahren, dass sie, was weiß ich, einen Herzschlag pro Minute brauchen im Winter oder so. Also das sind so Dinge, die verstehe ich nicht. Und dann wiederum können die im Wasser leben, wenn es Amphibien sind, und draußen. Also irre. Ja, also das finde ich völlig verrückt. Da schere ich auch alle Echsen über einen Kamm, Dinosaurier bis Frosch.
Das will ich sehen. Ohne Haare kannst du die gar nicht über einen Kamm scheren, die Viecher. Die gehen ja nicht zum Friseur. Ja. Aber es wäre witzig, absolut wäre richtig. Sehr witzig.
Echsenfriseur. Absolut richtig. Ja. Ach, Chamäleons sind ja auch Echsen. Solche, weißt du, völlig verrückte Tiere.
Ja.
Und dann?
Ja, nee, du.
gibt es noch diese Käfer, die so 10 Zentimeter groß sind.
Ja,
das finde ich auch völlig irre, weil die ja auch, die sind ja innen drin, weißt du, die sind so riesengroß, haben auch 6 Beine und was weiß ich, dann noch solche Beißwerkzeuge.
Exoskelett.
Ja, genau. Die haben ein Exoskelett und innen drin ist nur Matsch.
Das ist eigentlich wie bei uns auch.
Denkt man zumindest. Natürlich ist da auch Strickleiter-Nervensystem oder irgendwas in der Art haben die auch. Aber sagen wir mal, Matsch. Ja,
ja. Koordinierter Matsch.
Das ist ein schöner Folgentitel.
Koordinierter Matsch?
Koordinierter Matsch.
Das muss ich mir aufschreiben, das kann ich mir wieder nicht merken. Warte. Unterhalte mal die Massen.
Mir ist heute, als die Kaffeemaschine anfing zu röcheln, was das schönste Geräusch ist, wenn es um Entspannung geht, finde ich, eingefallen, dass ich jetzt wieder den Podcast von Kurt Krömer höre, weil sich wieder ein paar Folgen angestaut haben.
Ja.
Ich höre den ganz gerne beim Sport machen, weil es ziemlich genau in meine Sportintervall reinpasst, so eine reichliche Stunde in der Regel.
Also ich dachte, das ist die 10 Minuten.
Und er hat ja seine Geburtstagsfolge alleine zu Hause aufgenommen, ohne diese Crew und ohne die Crew, die er normalerweise hat, er wirklich alleine. Und das hört man teilweise, weil er sich eben vom Mikro wegdreht oder so, was wir ja nie machen würden.
Nein.
Und auch ab und zu mal so ein Nebengeräusch hat, was bei uns ja nie vorkommt. Und das finde ich irgendwie, ja. Also man hat ja gesagt, wir hatten ab der ersten Folge unsere gescheiten Mikros, ne?
Ja.
Wenn man das nicht hätte, dann hat der Podcast im Grunde schon von vornherein keine Erfolgsaussichten. Weil man ja auch gerne eine gute Qualität auf die Ohren bekommt, ne? Also rein klanglich. Und das ist mir da auch durch den Kopf gegangen, weil die Qualität war trotzdem gut, aber man hat halt gemerkt, dass da das live ist, so wie es bei uns ja quasi immer ist.
Es ist ja, es gibt ja einen Grund, warum Tontechniker, Tonmeister, Toningenieur, warum das alles Berufe sind.
Ja, absolut, richtig. Und man denkt aber, jeder kann einfach mal so eben hier das was in Mikrofone röcheln und das dann hochladen. Ich meine, so wie wir das machen, weißt du, man denkt ja, man könnte das.
Ja. Ja. Und dann ruft Herr Polos doch irgendwie panisch manchmal den Tonmeister von Amakord an und fragt, du, ich habe ja ein Problem, ich habe ein Rauschen bei Herrn Stett auf der
Nicht wirklich, das hast du mir noch nie erzählt.
Hast du irgendeine Idee, wie ich das noch wieder runtergerechnet
habe? Das hast du mir noch nie erzählt, was für eine Schweinerei. Oh, jetzt schäme ich mich, das ist doch nicht in Ordnung.
Nee, pass auf, ich kann dir sogar genau sagen, welche Folge das war. Das war die ich damals in München aufgenommen hatte. Da hattest du die ganze Zeit so einen Störton. Das war die haben wir irgendwie nach irgendeinem Greifvogel oder sowas benannt. Ich glaube, das ist Folge 60 oder sowas. Was wird das gewesen sein? Irgendwie sowas in der Richtung. Und da hattest du die ganze Zeit so ein Ton auf der Spur. Aber die Folge war total gut und ich wollte die nicht löschen. Und jetzt haben wir sie, glaube ich, mit dem Ton am Ende hochgeladen. Und weil ich aber irgendwie übelst verzweifelt war, habe ich dann unseren Tonmeister angerufen und gesagt, du hast du irgendeine Idee, irgendein Programm, irgendwas, irgendein Filter, womit ich das noch rausrechnen kann. Aber dadurch, dass der Ton halt so konkret und so hoch war, hätte das nur Schaden angerichtet, wenn ich da versucht hätte, irgendwas drin rumzurechnen. Denn normalerweise, wenn wir Sachen aufnehmen und da fährt zum Beispiel ein Auto durch und das ist so ein, ich sag mal, tiefes, nicht wirklich tonales Brummen, dann kann man, mittlerweile gibt's da Programme, die zu der Kurve, die du hast, der Sinuskurve, der Tonsinuskurve, genau die entgegengesetzte Kurve errechnet. Das bedeutet, der hebt im Prinzip die Frequenzen gegeneinander auf. Das ist ja das, was mein Bruder und ich schon immer mal machen wollten eigentlich, das mal schaffen, dass wir auf demselben Ton genau die umgekehrte Schwingung des anderen treffen, sängerisch, sodass wir eigentlich gar nicht zu hören sind am Ende. Aber das ist
gut.
Physikalisch sehr schwer.
Es ist sehr, sehr schwer, weil ja jeder ein Klangspektrum abgibt.
So ist es.
Ja,
ja, also ja. Das ambitioniertes Ziel.
Genau, und das ist ja auch so, das funktioniert bei Tönen, also was du erklärt hast, ist verstehbar für mich, völlig klar. Es funktioniert bei Tönen ja ein bisschen anders als bei Bildern. Bei Bildern, da hat man ja das Gefühl, man muss ja quasi nur drüber malen und dann ist es weg. Das ist ja auch so. Man ersetzt ja quasi eine Farbe mit einer anderen, sodass quasi für das Auge der Eindruck entsteht, das ist nicht mehr da. Mhm. Ja, so zum Beispiel ein roter Augeneffekt. Man macht ja das rote Auge weg, aber macht das Auge ja nicht weg, sondern man ersetzt ja bloß die Farbe.
Ja.
Oder vor einem blauen Himmel ist ein Vogel und ich will den Vogel weg haben, dann lösche ich ja nicht den Vogel, sondern ich ersetze ja bloß die schwarze Farbe durch die blaue und deshalb denke ich, es ist weg.
Ja.
Und beim Klang ist es ja so, ich muss den Ton ja nicht ersetzen mit was anderem, sondern ich muss ihn wegkriegen. Und das ist wirklich schwierig.
Na, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Also wenn man sich das so vorstellt, es gibt eine, oh Gott, eine X-Achse.
Ja.
Und auf dieser X-Achse.
Und ist die Zeit.
Naja, auf dieser X-Achse habe ich eine Sinuskurve, die,
genau,
die sich bewegt. Und ich stelle mir das so vor, ich weiß nicht, ob das physikalisch auch wirklich so ist, aber ich stelle mir das so vor, dass im Prinzip das Gehör von der X-Achse ausgeht und je nachdem, welche Frequenz läuft, im Prinzip das wahrnimmt. Und um das zu killen, den Sound, musst du im Prinzip genau zu dem Berg, genau das Tal erwischen, damit es im Prinzip im Mittel ausgeglichen ist, also wieder genullt wird.
Genau, also es verhält sich wie folgt, dass die X-Achse ist die Zeit. Die Y-Achse, die du beschreibst, ist die Amplitude.
Ist die Amplitude, genau. Die Amplitude der Sinuskurve.
Genau.
Ja.
Also genau. Und zwar die Amplitude gibt ja quasi an, eine Sinuskurve ist ja quasi, beschreibt quasi, in welchem Rhythmus, also in welcher Zeit sich die Luft zusammendrückt und wieder ausdehnt. Quasi, wenn du weiter oben, also wenn du am Berg der Sinuskurve angekommen bist, ist sie maximal zusammengedrückt und im Tal ist sie maximal auseinandergedrückt, quasi Druckunterschiede, ja. Und das heißt, wenn du den Ton auslöschen willst, und so kommt es auch am Trommelfell an, ja. Und wenn du quasi willst, dass das Trommelfell nichts wahrnimmt, darfst du keinen Druckunterschied haben. Also quasi.
Ja, das ist, es beschreibt
deshalb im Prinzip, brauchst du genau das Gegenteil, genau, was du gesagt hast.
Es beschreibt im Prinzip genau das physikalisch adäquat, was ich gerade meinte.
Richtig, ja. Genau. Und das heißt aber, dadurch, dass wir ja keine Sinuskurven von uns geben, ist es sehr schwer, Ruhe zu erzeugen,
ja,
weil das ja immer eine Art Spektrum ist.
Ja.
Ne?
Ja.
Und deshalb umso schwieriger ist, wenn in dem Moment auch noch gerade jemand redet. Weil dann musst du ja eben das, was ich mit den Bildern erklärt habe, versuchen, klanglich darzustellen. Und das ist super aufwendig.
Ja, so ist es.
Also, ja, da musst du ja da so zwischen intrapolieren, nennt sich das. Ja.
Ja.
Foyer-Transformation ist da auch entlegt. Das machen wir jetzt nicht, weil ich das nämlich selber nicht verstehe.
Ich finde das so witzig, wie wir manchmal wirklich so kurze, nerdige Ausflüge machen und in so Bubbles reinstechen und fallen, von denen ich nie gedacht hätte, dass wir sie einigermaßen fundiert mal so im Vorbeigehen mit anpinseln können. Das ist, ich finde das immer wieder schön.
Ja, das Verrückte ist, jetzt zum Beispiel wusste ich ja genau, wovon ich rede, deshalb kann man es gut erklären. Aber es gibt ja auch Sachen, wo ich nur so ein gefährliches Halbwissen habe. Und ich glaube, da wird aus dem Halbwissen, was wir hier von uns geben, mindestens Viertelwissen.
Und
das ist das größte Problem.
Wenn nicht Achtelwissen.
Ja,
genau. Nee, aber es ist ja doch spannend, weil Schall und Akustik ja sowohl für euch durchaus auch eine Rolle spielt, als auch für uns, ja, natürlich.
Ja, es spielt dazu eine Riesenrolle sogar.
Ja.
Also eine sehr große Rolle. Weil eben diese Druckunterschiede von Klang gibt es ja in allen Medien. Das ist ja nicht nur in Luft, das ist auch in Wasser und so. Da sind die Ausbreitungseigenschaften anders. Aber die können Bauteile zerstören.
Ja.
Ja, das ist völlig krass.
Das ist wie der Infraschall eines Wales, der einen Menschen töten kann. Der Infraschall eines Pottwales ist potenziell tödlich für einen Menschen. Wenn du also zwischen zwei Pottwale gerätst, die miteinander kommunizieren, tschüssing. Das
kannst dich zerdrücken.
Das kann schief gehen, ganz fies. Okay, sind wir wieder bei den Tieren angekommen. Sehr gut, habe ich die Runde noch zurückgedreht. Ansonsten, Herr Stett, waren bei mir eigentlich nur zwei Dinge, die sonst so stattgefunden haben, großartig diese Woche. Das eine war, wir sind am Dienstag zusammengekommen in größerer Runde, zum Teil interfamiliär, und haben den Pancake Day begangen.
Oh.
Mit einem großen Haufen Pancakes und jeder Menge andere Dinge. Zwecks dessen habe ich Nutella selber gemacht.
Ah, du hast ja schon mal gesprochen, dass du das versucht hast. Wie ist es denn gelaufen?
Ja, es ist, wie das häufig bei mir ist, wenn ich ohne Rezept arbeite und es einfach zusammenschmeiße, ist es beim ersten Mal meistens sehr gut. So war es auch hier. Nun war das dummerweise am Pancake Day das zweite das Mal, dass ich es gemacht habe, und ich habe ein Rezept zu Hilfe genommen. Also wurde es scheiße. So. Das heißt, wir haben es dann am Ende retten können. Es ist dann am Ende wirklich auch richtig lecker geworden, aber es zeichnete sich nicht ab, dass das so passieren wird, weil das Problem war, ich habe die Nüsse angeröstet und ich habe sie wahrscheinlich eine Spur zu lange geröstet und dadurch wurde es sehr bitter zunächst.
Ja.
Und wir mussten da ein bisschen rumtricksen, um uns da sozusagen drum rumzuarbeiten. Aber am Ende ist ein recht passables Ergebnis rausgekommen. Mittlerweile schmeckt es dann tatsächlich auch sehr gut, wie so ein richtig schönes Haselnussmus.
Ja, und da ist sicher so ein Mixer benutzt worden, der unten mixt.
Oder? Genau, also Prinzip ist, du röstest...
Eine süße Mayonnaise.
Genau, du röstest die Nüsse und dann, und das ist das Schwierige, du hast ja Nüsse, die haben viel Öl und du hast Nüsse, die haben wenig Öl. Und bei Nüssen, die viel Öl haben, hast du viel schneller den Fall, dass die so zu so einer Paste und dann zu einem Mousse werden. Also das, du zerkleinerst die im Prinzip so lange, bis die anfangen, das Öl abzugeben und dann hast du erst so was Pastenartiges und am Ende wird es richtig Mousse, flüssig quasi.
Ja.
Und bei Haselnüssen ist die Schwierigkeit, da die offenbar nicht so viel Öl haben, musst du die sehr lange mixen. Die dürfen aber eine bestimmte Temperatur beim Mixen nicht überschreiten, weil sie sonst bitter werden. Also das Öl wird sonst bitter.
Ja, weil das, ja, du veränderst das Öl und dann in seiner Mikrostruktur, richtig.
Und
ja.
Ich vermute, das Problem war entweder, dass ich es zu lange zu heiß gemixt habe oder die Nüsse zu heiß quasi noch in den Mixer gegeben habe oder sie zu lange geröstet habe. Also irgendwo da muss ein Fehler gewesen sein in der Bearbeitungskette. Jedenfalls machst du das so lange, bis das eben so ein Mousse ist. Dann gibt es da Kakaopulver einfach dazu. Also ich habe Backkakao genommen, weil der einfach auch nicht so dieses Milchige hat.
Sag das 5-mal hintereinander, bitte.
Backkakao, 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 Backkakao.
Ja, gar nicht so einfach, ne?
Nee. Dann gab es in dem Fall eine Mischung, weil wir nicht mehr genug von nur einem hatten, aus Reissirup und Agavendicksaft. Dann eine Prise Salz. Dann habe ich mich beim ersten Mal, und das wird ich auch beim nächsten Mal wieder machen, für Sonnenblumenöl entschieden dazu. Also brauchst du doch eine ganze Menge von dem Zeug. Wir hatten leider diesmal, oder in dem Rezept stand leider Kokosöl und da habe ich dummerweise nur Festes da gehabt und das wird wahrscheinlich auch ein Fehler gewesen sein, warum das so eine stückige Masse gewesen ist. Und weil wir eben das Problem hatten, dass das so auch separiert war, Öl vom Rest, haben wir dann zum quasi Mixen dazugegeben, dann noch ein bisschen Haferkochsahne. Und das hat dann dafür gesorgt,
dass... Gute Idee, weil ein Emulgator drin ist.
Ja, und das hat dann dafür gesorgt, dass wir es wirklich einigermaßen smooth hingekriegt haben. Als nächstes Mal werde ich aber Dinge wieder anders machen. Ich habe auch rausgefunden, das habe ich ja erzählt, dass wir auch Milch selber machen, also Milchalternativen logischerweise. Und ich habe auch rausgefunden, wie man die Milch schäumfähiger kriegt. Also wir haben jetzt schon erstmal, auch da ist die Fetthaltigkeit der Nuss entscheidend, die man nimmt. Ja.
Oder des Getreides.
Genau. Deswegen funktionieren zum Beispiel Cashewnüsse sehr gut, aber Haselnüsse überhaupt nicht. Aus eben dem eben schon genannten Grund. Und dann braucht es tatsächlich einen Stabilisator, damit der Schaum hält. Und das ist entweder Johannesbrotkernmehl oder Sojalecithin. Guarkernmehl geht auch, ja. Genau. Sojalecithin ist auch häufig genommen. Und damit werde ich das nächste Mal ein bisschen rumexperimentieren. Das war also wirklich eine Barista-Milch hinhauen, wo sich andere aber warm anziehen können, wenn wir die erstmal haben.
Das ist super. Ich finde das absolut großartig, dass ihr sowas macht, weil mir macht das so auch sehr, sehr viel Spaß, solche Dinge. Ein Hinweis vielleicht, wie das mit dem Mixen der Haselnuss noch besser funktionieren könnte, da du ja eh später Öl dran machst, kann man da das Öl ab und zu beim Mixen dieser Nuss, beim Herstellen der Paste hinzugeben. Da verringert man die Temperatur während des Mixens einmal mal. Weil bei Wurst zum Beispiel machst du das ja mit Eis. Das, du willst eh Wasser mit reinbringen und nimmst Eis, um das nicht zu heiß zu machen. Und hier willst du ja kein Wasser mit dazugeben, sondern nimmst halt eine andere Zutat, die flüssig ist, sich gut vermengt und es ist halt das Öl. Und damit kann man ein bisschen...
Das habe ich beim letzten Mal gemacht. Ich hatte bloß das Gefühl, dass beim Mixen du das dann nicht so fein kriegst. Also nicht so fein, dass es am Prinzip am Ende eine glatte Masse wird, sondern das bleibt dann so ein bisschen recht bröselig. Ich wollte es diesmal erzwingen, dass es wirklich eine streichzarte, glatte Masse wird. Und das
ist halt wirklich ein Problem. Ich glaube, dann musst du es kühlen währenddessen. Also von außen irgendwie kühlen. Ja. Und ich glaube, in der Fabrik wird es auch gekühlt währenddessen. Damit das eben nicht passiert.
Ja, auf jeden Fall das nicht erst seit ZDF Besseresser macht mir das sehr viel Spaß. Ich war auch immer schon so ein bisschen experimentell unterwegs, was sowas angeht und habe da alles mögliche ausprobiert. Ich finde das einfach total spannend, auch so Sachen nachzubauen. Also zu gucken,
total.
Eben Nutella war jetzt das oder eben Milchalternativen. Oder eben auch beim Kochen. Ich habe neulich, habe ich das erzählt, dass ich neulich Pasta selber gemacht habe?
Das hast du erzählt, ja. Ja. Also immer mal. Also ist ja nicht das erste Mal.
Doch, also schon, also zumindest ohne Rezept und mal eben schnell aus der Hüfte geschossen war das neulich.
Brauchst du eigentlich nur Mehl und Wasser, ne? Um eine gescheite Pasta zu
machen. Eigelb wäre noch gut.
Nicht unbedingt, geht auch ohne.
Ja, aber dann brauchst du wirklich gutes Mehl. Also dann brauchst du wirklich vernünftiges Pasta-Mehl. Ja. Genau, ja, das hat also Spaß gemacht und es war ein sehr schöner Tag. Wir haben ungefähr 57 Trilliarden Pancakes gegessen mit unterschiedlichsten Dingen drauf, drüber, drunter und daneben. Das war sehr schön. Und dann haben wir am Mittwoch Video gedreht.
Ein Video?
Jawohl, mit Amakord. Und zwar ein Video richtig produziert in der Thomaskirche zur Single-Auskopplung unseres am 21. März erscheinenden neuen Albums Maria mit Werken von Josquin des Prez und Mariensequenzen, was eine sehr, sehr schöne CD ist, die auch ewig gebraucht hat, bis sie jetzt fertig wurde. Die haben wir in Corona-Zeiten schon angefangen aufzunehmen und es gab immer mal wieder Probleme. Entweder wurde jemand krank oder an der Commerzbank gegenüber der Thomaskirche war ein Stromgenerator, weil die gerade keinen Strom hatten. Und es waren Nachtaufnahmen, was auch immer sehr spannend ist. Also es war ein ganz, ganz langer Weg bis zu dieser CD und jetzt ist sie endlich da. Und dafür haben wir jetzt also für eine Single daraus ein Video gedreht in der Thomaskirche. Das war recht spannend und wird dann auch irgendwann erscheinen. Und ansonsten rate ich euch, vielleicht mal auf dem YouTube-Kanal von Amakord zu gucken. Da gibt es jetzt gerade den Trailer zur CD. Und wünsche viel Spaß dann beim Hören, wenn sie da ist, am 21.03.
Dazu habe ich zwei Fragen.
Jawohl.
Erstens, das Datum 21. März ist sicher mit Bedacht gewählt worden, oder?
Nein.
Das ist tatsächlich Zufall, dass das der 21. März
ist. Es ist tatsächlich Zufall, dass es der Bach-Geburtstag ist, weil mit Bach hat es eigentlich überhaupt nichts zu tun. Es ist, normalerweise legen das auch nicht unbedingt wir fest, den das Veröffentlichungsdatum, sondern der Vertrieb, weil die ja dann am Ende auch den Überblick haben, wann sie wie was wohin raussenden, wann sie die digitalen Release dann freischalten und so. Also da haben wir zwar unser eigenes Label, aber sind ja dann trotzdem gebunden durch verschiedene Dienstleister.
Das ist auch mal interessant. Also ich habe das auch, wir haben ja selber auch schon CDs rausgebracht, aber viele wissen gar nicht, wie eine CD rausgebracht wird. Kannst du einfach mal kurz quasi, nachdem das produziert wurde, einmal kurz zusammenfassen, wie das dann zum Erscheinen der CD kommt? Also ich habe noch im Hinterkopf, dass eben der Vertrieb, aber da geht es schon los, was ist denn der Vertrieb, Daten festlegt, zu welchen Daten überhaupt CDs rauskommen. Und wenn halt deine CD dann noch nicht dran ist, kann es sein, dass du noch ein halbes Jahr warten musst, bis sie überhaupt rauskommt. Wie kommt das denn dazu?
Na genau, das ist auch unter anderem einer der Gründe, warum wir unser eigenes Label haben, weil man natürlich da sehr viel mehr bestimmen kann auch einfach und sehr viel mehr Freiheit hat. Wenn ich jetzt eine CD fremd produziere, also sozusagen bei einem Label produziere, dann hat das Label natürlich den Veröffentlichungsplan für das Jahr und die haben dann ihre ein, zwei Veröffentlichungen pro Monat und dann musst du halt gucken, wo du am Ende dann mit rauskommst. Normalerweise, wenn der Aufnahmeprozess abgeschlossen ist, ja, ich nehme an, das wolltest du wissen, wie es dann weitergeht.
Genau, ab dann,
fängt man an, im Prinzip, also dann schneidet der Tonmeister das Ganze erstmal roh, dann gibt es eine Korrekturrunde, in der wir das alles abhören. Also jeder alleine für sich hört das ab und macht Notizen, was ihm auffällt, welche Stellen noch nicht so schön sind, wo man vielleicht nochmal nach Alternativen gucken sollte. Dann wird das gesammelt, wieder beim Tonmeister abgegeben. Der versucht das einzuarbeiten. Früher war es so, dass wir noch eine zweite Runde Korrektur gemacht haben und dann nach der Runde erst ins Studio gegangen sind. In den letzten CDs hat sich das eher bewährt, dass wir nach der ersten Runde schon zusammen ins Studio gehen, weil du manchmal tatsächlich die Auswahlmöglichkeiten hören musst, damit du festlegen kannst, ist das jetzt besser oder schlechter. Und dementsprechend haben wir uns dazu entschieden. Dann wird also im Studio zusammengeschaut und im Prinzip das Pre-Master fertig gemacht. Also das bedeutet im Prinzip, die Platte an sich ist im Grunde musikalisch fertig. Da fehlen dann aber noch so die Zeiten zwischen den Stücken. Da fehlt die Zeit zum Beginn des Stückes, also sozusagen die Luft, die damit dabei ist. Dann muss das Ganze ja noch getrackt werden. Das macht der Tonmeister dann noch. Und dann hat man im Prinzip die digitalen Dateien erstmal fertig. Und dann, wenn das Master im Grunde freigegeben ist, dann hast du hoffentlich parallel bereits dich um den Booklet-Text gekümmert. Also es gibt ja ein Booklet, was zig Seiten haben kann, Und je nachdem, wie umfangreich du das haben willst, gibt es dann natürlich auch noch nicht ganz unbedeutenden redaktionellen Teil, der dann auch gemacht werden will, also mit Informationen, mit Quellen, mit Bildern, mit all dem, was da also am Ende da so drin steht. Das wird dann erstellt und meistens von einem von uns redaktionell betreut, dass das also bei einem zusammengeführt wird. Dann musst du halt Übersetzungen erstellen oder erstellen lassen von den Texten in den Sprachen, die du dann halt haben möchtest. Und am Ende geht das Ganze dann ins Presswerk. Ja, also wenn dann alle Dateien und Daten beisammen sind, inklusive Covergestaltung, was dann Bild oder Grafik ist, je nachdem, muss man alles mitdenken, geht das Ganze ins Presswerk. Und mit dem Vertrieb macht man quasi aus am Ende, wie die Veröffentlichung stattfindet. Am Ende muss man festlegen, noch wie viele Stücke man pressen lässt, also wie viel Stück CD sozusagen. Ja, also übliche Größen sind da 500, 1000, 1500, 2000, sowas in der Richtung. Je nachdem. Und am Ende wird das dann zum Veröffentlichungszeitpunkt vom Vertrieb eben in die entsprechenden Läden verschickt. Also so, dass zum Veröffentlichungszeitpunkt, in dem Fall 21.3., in allen Läden, die ihr so kennt, Saturn, Mediamarkt, online auch, also das ist auch ein großer Teil geworden, Spotify, Apple Music, die brauchen die Sachen zum Teil 6 Wochen vorher, weil das einfach irgendwie lange Zeiten durchläuft, damit das dann endlich online gestellt werden kann. Das heißt, zum Teil ist es so, dass wenn du Pech hast und der VÖ wirklich recht knapp ist, musst du im Prinzip so schnell wie möglich eigentlich das Ganze an den Online, also an die digitalen Dienstleister geben, damit das eben relativ zeitgleich passiert. Doof ist immer, wenn du ein Veröffentlichungsdatum hast und da sind dann halt die Online-Dienste noch nicht mit dabei. Also es gibt einige Sachen zu berücksichtigen, bis dann am Ende so eine CD da ist. Da gibt es schon viele Arbeitsschritte und auch viele Fallstricke, die zu beachten sind.
Absolut. Danke für den ausführlichen Einblick, was das betrifft. Was ein Detail, was ich auch gelernt habe, ist, dass CDs am Computer ja so gebrannt werden, wenn du jetzt quasi ein CD-Laufwerk hast, was auch CDs brennen kann, was heutzutage eigentlich nicht mehr gibt, dann wird das ja, werden die Löcher, also die Einsen und Nullen ja reingelasert in die beschreibbare CD. Das ist im Presswerk anders. Da gibt es ein Glasmaster, was quasi das Gegenstück der CD hat und das Plastik wird da drauf gestanzt, mehr oder weniger.
Ja, es spart halt so unfassbar, es spart halt viel Zeit. Also du hast halt eine Vorlage, es kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Druck einfach. Also du hast, wenn du das wie früher bei der Zeitung hast, witzigerweise, da ist es ja umgekehrt. Ne? Da sind sie eher vom Druck früher jetzt auf den Laser umgestiegen.
Ja, richtig. ist spannend jedenfalls, also was da alles möglich ist, also zumal man dieses Glasmaster auch für eine zweite Auflage verwenden kann.
Es steckt unfassbar viel Arbeit in so einer CD, das muss man einfach sagen. Und insofern finde ich das eigentlich ganz schön, dass, sagen wir mal, unsere Hörerinnen und Hörer dann doch viel Wert auch noch auf ein haptisches Produkt legen, weil natürlich der digital inflationäre Markt ein bisschen dafür sorgt, dass es dann doch, dass man irgendwie zugeschwemmt wird mit allem möglichen Zeug und da natürlich auch die Liebe zum Detail, sagen wir mal, etwas kurz kommt.
Ja, definitiv. Das ist richtig. Das ist blöd.
Und dafür nehmen wir uns eben dann doch viel Zeit. Also wir haben zum Beispiel auch hier wieder gesucht, ob wir sind ja auch gregorianische Sequenzen mit auf der CD, ob man da eben irgendwie die Originale findet, ob man da irgendwie quasi Fotos von den Quellen bekommt. Und wir versuchen da auch immer einen relativ ausführlichen Einführungstext bei, ich sag mal, so musikwissenschaftlich spannenden Projekten zu machen, weil was hier wirklich interessant ist, dass die Stücke, ein Teil der Stücke, die wir genommen haben, sind aus dem Apel-Kodex. Der Apel-Kodex ist eine Sammlung von den wichtigsten Werken, den damals für Leipzig wichtigsten Werken, und unter anderem sind da eben auch Stücke von Josquin des Prez dabei. Eines davon, das Ave Maria, singen wir auf der CD. Und was ganz interessant ist, das gibt es eine Leipziger Fassung. Da sind zum Teil Texte anders, aber vor allem hat das einen ganz ikonischen Schluss. Geht im ersten Tenor, beziehungsweise im Superius, O Mater Dei, ist das Eigentliche. Und in der Leipziger Fassung ist es aber O Mater Dei. Also es gibt richtig eine Tonveränderung in der Fassung, die in Leipzig gesungen wurde. Und das sind so musikwissenschaftliche Spitzfindigkeiten, die wir halt auch dann auch versuchen zu erklären, damit einerseits derjenige, der sich wundert, weil er sagt, das kenne ich anders, sich nicht wundern muss, dass es eben doch Absicht ist, dass es anders ist. Und auf der anderen Seite, dass eben der, der sich das vielleicht gar nicht so vorstellen kann, auch einen Eindruck davon kriegt, wie spannend das eigentlich ist, weil einfach es für Werke aus dem 16., 15., 16. Jahrhundert es Originalquellen gibt, die voneinander abweichen. Und das finde ich schon echt faszinierend.
Definitiv. Ich möchte auch eine Sache noch erzählen, weil ich sehe gerade, dass die Zeit schon so langsam uns dazu bringt.
Ja, ich muss gleich ins Fitnessstudio.
Genau. Ich, aus meiner Welt quasi, ich bin auch, um den Kreis vom Anfang dieses Podcasts zu schließen, ich bin mit meinem Opa am Anfang, nee, gestern unterwegs gewesen. Ja, und zwar im Flugzeug. Und das war sehr, sehr schön. Es hat mich sehr bewegt, weil dem geht es glücklicherweise hervorragend. Und der ist 86, wird dann 87. Und das ist nicht normal so. Also ich finde es jetzt schon besonders, dass man sich in so einem Alter noch auf den Weg macht, so eine Stunde zu irgendeinem Flugplatz in der Walachei zu fahren, sich dort in so einen kleinen Flieger zu pressen und mit seinem Enkel durch die Gegend zu fliegen über die sechste Schweiz.
Ihr seid geflogen? Ich dachte, ihr wart wir einfach unterwegs. Also unterwegs im Sinne von spazieren.
Wir sind geflogen.
Ah, das ist ja geil.
Ja, genau. Und wir sind also über Dresden und dann da halt in der Sächsischen Schweiz. Und es gibt quasi in meiner Familie vielleicht ein oder zwei andere Personen noch, die das so sehr schätzen, aber nicht mehr als er. Und das ist schon krass, weil er wirklich ja alle Gipfel kennt. Und das Verrückte ist, von oben, er kennt da fast nichts. Also er muss wirklich genau wissen, wo was ist. Ich muss ihm mal sagen, guck mal, da ist der Ort, da ist der Ort. Dann sage ich ihm, hier, das müsste die Barbarine sein. Er guckt sie an und sagt sie, oh, nee. Also ich kann es ja quasi so, dass der Felsen höher ist als ich und nicht andersrum. Und das war so cool, weil er dann doch nach und nach einen Blick dafür entwickelt hat, wie man auf die Felsen gucken muss, um sie zu erkennen. Und das ist ja auch so. Wir sind zusammen geflogen und da ist es was anderes. Ich sagte, guck mal, dort ist ein Felsen, da ist ein Hotel oben drauf, das ist so und so. Das heißt, du suchst den Felsen, suchst das Hotel und dann erst weißt du, was abgeht. Und er quasi kennt den Blick, er weiß, wie das aussehen muss, weiß, wo die Städte sind und in welcher Relation das quasi zu diesen Städten auf der Karte liegt und so weiter und erkennt es damit sofort und hat dann, obwohl er quasi daran nicht gewöhnt ist, an den Blick und noch dazu eben auch ein bisschen eine gewisse Langsamkeit, die dem Alter geschuldet ist, dazu gehört, trotzdem das alles sehr, sehr schnell erkannt und das war, hat mich sehr bewegt und ihn auch und wir hatten auch ein bisschen Zeit und das war es total wert. Und dann sind wir da zurückgelandet und Ich stelle es mir schon auch cool vor, wenn man mit seinem knapp 30-jährigen Enkel da durch die Gegend fliegt. Vor allem für mich ist das auch insofern toll, weil ich jetzt quasi endlich das, was ich schon immer machen wollte, tue und ihn da mitnehmen konnte. Ja, also es ist definitiv ein Familienmitglied, was zu dem ich eine sehr, sehr hohe Bindung habe, schon immer.
Ich glaube, ja. Das ist das, was uns dann doch eint, oder was uns doch eint, was uns auf jeden Fall eint. Und ich meine, wir verstehen uns ja aus bestimmten Gründen besonders gut, dass wir beide so eine, ich will sagen, Reise irgendwie gemacht haben, weil wir beide auch eine klare Vorstellung von dem hatten, was wir machen wollen.
Schon sehr lange vor allem.
Die es unseren Familien ermöglicht und ermöglicht hat und weiterhin ermöglicht, bei dieser Reise dabei zu sein. Dass du eben sagst, ich habe ein Ziel und das Ziel habe ich auf Jahre oder Jahrzehnte gar. Und dann im Prinzip die Leute daran teilhaben zu lassen, wie du Schritt für Schritt diesem Ziel näher kommst, beziehungsweise dann in der Erfüllung dieses Ziels aufgehst. Und ich stelle mir das vor, als jemand, der jetzt selber noch keine Kinder hat, aber ich stelle mir das schon als mit das Erfüllendste vor für Eltern, wenn sie sehen, dass ihr Kind sich seinen Traum erfüllt, davon leben kann und zufrieden mit dem Leben ist. Ich glaube, was Besseres gibt es nicht.
Genau. Also es gibt eine einzige Sache, die noch besser ist, wenn du Teil der ganzen Sache sein darfst. Also
ja, das habe ich jetzt quasi vorausgesetzt in dem Zusammenhang.
Okay, also genau. Also auch, dass man weiterhin auch als Eltern genau die gleiche Familie ist wie früher. Zwar nicht mehr so häufig, aber es hat sich im Grunde an den Verhältnissen nichts geändert, ja. Was Liebe und Zuneigung und dergleichen betrifft. Da gibt es auch andere Beispiele. Ich glaube, wenn das alles zusammen ist und wenn du das voraussetzt und das genauso ist, wie du sagst, dann ist das Beste, was es gibt. Ja.
In diesem Sinne, ich glaube, besser wird es heute nicht mehr.
Nee,
ich habe noch eine Empfehlung oder besser zwei Empfehlungen, die überhaupt nicht mit dem Thema zu tun haben, die jetzt auch hier so ein bisschen einen Riss reinbringen. Denn meine Empfehlung ist, und das betrifft alle, die Orte betreten oder öffentliche Verkehrsmittel betreten, erst aussteigen, dann einsteigen. Ja.
Also man merkt sich auch erst raus, dann rein.
So ist es.
Und das A kommt vorher im Alphabet.
Und das zweite ist, immer rechts gehen. Ja, also zumindest nicht so in der Mitte gehen, dass weder links noch rechts einer an einem vorbeikommt. Das ist wirklich, ich beobachte das in letzter Zeit mehr und ich habe den Eindruck, das wird auch immer mehr. Dass Leute einfach so, ich weiß nicht, ob das am wachsenden Individualismus der Welt liegt, aber dass Leute irgendwie überhaupt keinen Pfifferling mehr darauf geben, ob jemand neben einem noch koexistieren kann. Sowohl eben, was dieses Einsteigen in zum Beispiel für öffentliche Verkehrsmittel geht oder auch eben, wenn es darum geht, auf einer Straße so zu laufen, dass Leute links oder rechts an mir noch vorbeikommen. Also da gebt immer fein Acht. Ich traue das unseren Hörerinnen und Hörern zu, dass sie das sowieso machen, aber ich wollte es nochmal gesagt haben, vielleicht ist man sich jetzt ja doch nicht immer so bewusst, aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, weil es das Miteinander sehr viel leichter macht.
Dazu eine Sache, ich merke mir raus, dann rein und ich merke mir, links wird überholt.
So, genau.
Ja, weil das kannst du nämlich auch rechts stehen, das ist auch okay.
Ja.
Ja, und es ist auch dieses raus, dann rein, das geht mir mittlerweile derartig auf den Wecker, dass wenn man auch wirklich in einen sehr, sehr voll, aus einem sehr, sehr vollen Zug aussteigt, der nur 5 Minuten Aufenthalt hat und danach wieder weiterfährt und genauso viele Leute wie raus wollen, in den Zug auch rein wollen innerhalb dieser 5 Minuten, dann sind ja die Türen blockiert von außen.
Ja. Ich hab
neulich, die stehen da alle davor und es ist mittlerweile so, wenn ich da am Anfang bin, dann gehe ich los.
Ja, ich habe neulich.
Da bin ich kontaktfreudig. Ich gehe dann los.
Genau, die Erfahrung habe ich neulich auch gemacht. Ich war in der Straßenbahn und wollte also aussteigen und mir kamen 2 halbstarke, ich würde sagen so 12, 13 entgegen. Und die wollten unbedingt einsteigen. Also sind wir am Ende zu dritt alle ausgestiegen.
Ja, genau.
Da kenne ich nichts. Nun, habe ich also am Ende der Folge, ihr seht, es wurde nochmal bunt, es war überhaupt eine sehr bunte Folge, finde ich, also von physikalischem Nachhilfeunterricht über Beobachtungen in Darwins zoologischem Garten, über familiäres, über Presswerk, also es war heute einmal eigentlich alles dabei mit Zwiebeln und Schaf. Da könnt ihr euch raussuchen, was für euch wichtig ist und den Rest einfach liegen lassen. Ansonsten habe ich jetzt noch 2 Gedichte. Das eine passt zum Thema Tiere und das andere zum Thema Mensch. Wieder Heinz Erhardt, Satirliches, und geht am Ende wie folgt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Herr Stett hat vielleicht auch noch einen Satz dazu.
Ja, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, genau, und nichts weiter.
So.
Alles Gute.
Also, Heinz Erhardt, Satirliches. Zunächst ein Nasshorn und ein Trockenhorn. Ein Nasshorn und ein Trockenhorn spazierten durch die Wüste. Da stolperte das Trockenhorn und das Nasshorn sagte, siehste. Und dann haben wir noch, ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür, dass der Mond schon scheint und dass nicht der Mond seinen Mondschein schont und dass Frau Adele im Wohnheim weint, weil sie nicht wie früher in Weinheim wohnt. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.